Ich bitte zu entschuldigen, dass das Bild jetzt ein bisschen verzerrt ist. Ich hoffe, das ist für die restlichen Folien nicht zu schlimm. Gut, ja, das SLUB Makerspace. Die SLUB kennt vielleicht jeder hier. Das ist ja hier die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Und die haben jetzt seit 2014, da komme ich gleich nochmal dazu, einen Makerspace angefangen und jetzt auch im Produktivbetrieb. Und da das ja hier auch für die ganze Community ganz interessant ist, einfach mal ein bisschen Vernetzung zu betreiben innerhalb der Maker-Szene und Do-it-yourself-Szene hier in Dresden zwischen dem Chaos Computer Club, zwischen anderen Fab Labs, wollte ich einfach mal hier das Makerspace vorstellen und was wir alles hier so für Möglichkeiten bieten. Ja, ich würde damit anfangen, ganz kurz mal ein bisschen Hintergründe über mich, über das Team des Makerspaces, über die SLUB als solches zu erzählen, danach eine Motivation geben. Warum baut man überhaupt ein Makerspace in eine Bibliothek? Der theoretische Teil, da wird es ein bisschen darum gehen, um die Geschichte, die ich ganz kurz eben schon erwähnt habe, dann über die organisatorischen Strukturen des Makerspaces. Und ja, dann geht es weiter im praktischen Teil mit dem, wie man dann selber wirklich auch was machen kann. Und am Ende ziehe ich noch ein kleines Fazit und guck mal, wohin wir uns gerade entwickeln und was unsere nächsten Herausforderungen sind. Gut. Ja, ganz kurz zu mir. Ich habe hier bis 2015 an der TU Dresden Mechatronik studiert, bin hier im Chaos Computer Club schon länger aktiv. Habe mich in verschiedenen Projekten engagiert, Chaos macht Schule, Pentaradio, Pentacast, Pentamusic. Dann wurde beim SLUB Makerspace, also für das SLUB Makerspace, eine Stelle als technischer Leiter ausgeschrieben, auf die ich mich beworben habe. Und das hat eben ganz gut gepasst, auch schon mit meiner bisherigen Vernetzung und meinen Interessensgebieten. Ja, und seitdem bin ich dort seit 2006 und betreue dort die Geräte. Ja, was ist die SLUB? Die SLUB ist die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek. Die ist ganz schön groß. Um das einfach mal so ein bisschen vor Augen zu haben, es werden also jeden Tag, beziehungsweise, nee, 2016 wurden 1,62 Millionen Bücher ausgeliehen. Hierbei ist allerdings der Trend abnehmend. Also vor 3 Jahren wurden noch wesentlich mehr Bücher ausgeliehen. Dann nimmt der Trend zum digitalen Ausleihen von zu Hause aus zu. Also werden über 6 Millionen Bücher digital ausgeliehen. Und ja, ungefähr 2,23 Millionen Menschen kommen pro Jahr, 2016 zumindest, in die SLUB. Das ist so relativ stabil. So, und wenn man jetzt sieht, die Leute kommen immer weniger in die SLUB, ja, also die Ausleihen nehmen ab, aber die Leute kommen trotzdem in die SLUB, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was machen Bibliotheken eigentlich heute und wie kann das Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer so gestaltet werden, dass man wieder auch neue Zielgruppen, neue Nutzergruppen erschließt. Ja, dazu gibt es ein Team von Makerspace-Leuten. Wir haben alle hier verschiedene Aufgaben. Es gibt Leute, die kümmern sich um die Veranstaltung im Hintergrund, um das Meetup, was ich nachher noch vorstellen werde. Es gibt Kolleginnen, eine Kollegin, also hier, sieht man jetzt hier die Maus? Da ist die Maus. Genau, hier die Frau Kaiser organisiert die Meetups mit. Dann haben wir hier die Maus sehe ich hier dann nicht mehr. Die Frau Fröhner, die macht die Geräteführerschein Kunststoffdruck. Dann haben wir hier die Frau Dobeleit hier oben, die ist für den Geräteführerschein Lasercutter zuständig. Wir haben den Herrn Tietmer und den Herrn Jene, das sind die beiden. Ja? Okay, ja. Ich kriege nicht mit, ob ich lauter oder leise werde, weil ich die Boxen auch nicht wirklich höre. Das bitte ich zu entschuldigen. Nur falls einfach mal Bescheid sagen oder einen kurzen Wink machen. Ja, anyways, genau, dann haben wir hier verschiedene Projektmitarbeiterinnen, also hier dann auch noch für Kooperation, den Herrn Jene und dann unser Teamleiter und hier noch 2 ehemalige Teammitglieder sind hier mit auf dem Foto. Ja, 7 Leute und wir sind immer ganz gut ausgelastet. So, ja, ehemalige. Dann hatte ich eben schon eingangs die Frage gestellt, warum eigentlich ein Makerspace in einer Bibliothek? Man stellt sich Bibliotheken immer so vor, ein ganz großer Lesesaal und alle Leute lesen dort Bücher. Nun, die erste Antwort ist, ja, wir haben eine DIN-Norm und da steht drinne, dass in Bibliotheken, wenn man dort die Anforderungen plant, auch Makerspaces mitgeplant werden müssen. Also gehört das auch bei uns in die Bibliothek. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe. Und zwar wollen wir auch hier neue Wissensvermittlungsangebote erschließen mit dem Makerspace. Man hat plötzlich digitale Produktionsmittel wie 3D-Drucker, ich komme nachher noch auf den Gerätepark zu sprechen, in die man da lernen kann, die man super in solchen Räumen zur Verfügung stellen kann. Und damit einher geht dann eben auch, dass man nicht nur noch textuelles wissenschaftliches Arbeiten den Leuten beibringen will, sondern man sagt eigentlich als Bibliothek können wir auch den Leuten praktisches Arbeiten mitgeben, um auch wieder dann zurück in wissenschaftliche Arbeiten zu fließen. Da kann man dann am Ende noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, dieses ganze Konzept mit dem Makerspace hat jetzt auch auf dem letzten Bibliothekars-Kongress einen Preis gewonnen, den Preis für die Zukunftsgestalt in Bibliotheken, wo besonders innovative Bibliothekskonzepte prämiert werden. Wie gesagt, der Markt einer Bibliothek sind die Nutzerinnen und Nutzer und da ist jetzt immer, wie gesagt, die Frage, wie können wir die Leute erreichen und wie können wir auch unseren Stand als Bibliothek vertreten, also begründen. Ja, eine Geschichte. Hier sieht man also jetzt hier einmal den Grundriss, das zeige ich jetzt hier drüben nochmal. Ja, das ist hier super Kontrast. Also hier hinten ist das Makerspace. Kennt jemand den Drehpunkt? Genau. Und wenn man da hingeht und ein bisschen nach hinten guckt, da sieht man hier diesen Bereich, hier hinten ist das Makerspace, das war mal ein Atlantenlesesaal. Dann haben wir hier auch noch einen zweiten Gruppenraum, das Makerspace M2. Und entstanden ist es, 2014 gab es eine Pilotphase, das FabLab Dresden hat Räumlichkeiten gesucht, um einen Lasercutter aufzubauen, um ein neues FabLab zu gründen. Die Slupka hat gesagt, wir haben hier einen Atlantenlesesaal, da haben wir aber gar keine Bücher mehr drin und dann wurden da also Geräte reingestellt. 2015, aufgrund guter Resonanz, wurde 2015 dann ein Regelbetrieb gestartet. Wir haben von Professoren der TU Dresden Geräte als Dauerleihgaben zu uns gestellt bekommen und dann sind wir seit 2016 ungefähr dann wirklich auch im Regelbetrieb mit festen Öffnungszeiten, mit einem ständigen wachsenden Stab an studentischen Hilfskräften, die bei uns die Dienste betreuen. Und das Ziel ist, die bestehenden Bibliotheksinfrastrukturen zu ergänzen, nicht nur durch die Technik, die wir dort stehen haben, sondern vor allem auch dann durch die ergänzenden Wissensvermittlungsangebote. Ja, wie ist das Makerspace organisiert? Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, es gibt das Team, das haben wir ja vorhin auch schon gesehen, wir machen die Hintergrundarbeiten, wir konzipieren neue Kurse, wir kümmern uns um den ganzen Gerätepark. Dann gibt es den Beirat, dort sind verschiedene Professoren der TU Dresden und andere am Makerspace beteiligte Personen versammelt und dort wird dann über Zukunftsausrichtungen besprochen, es wird über Nutzungskonzepte gesprochen, da kommen wir dann am Ausblick auch nochmal drauf, in welche Richtung es dann geht. Ja, dann haben wir auch noch wichtig unsere studentischen Hilfskräfte, die betreuen unsere Öffnungszeiten. Was die Öffnungszeiten sind, das wird auch noch erklärt. Und als letztes und vielleicht sogar als wichtigstes sind natürlich auch unsere Nutzerinnen hier aufzuführen, denn ohne Publikum bräuchte man auch kein Makerspace. Ja, jetzt habe ich schon so viel geredet über das, wir ein Makerspace haben. Was machen wir da nun? Wir haben einmal feste Öffnungszeiten, zu denen die Leute bei uns vorbeigucken können. Dort ist also immer jemand vor Ort und betreut. Man kann dort mit Fragen hinkommen, man kann in diesen Öffnungszeiten Termine buchen. Außerdem stellen wir Infrastrukturen zur Verfügung. Wir haben also den Makerspace M1, das ist unser großer Raum, wo die ganzen Maschinen stehen. Dort sind auch Präsentationsflächen, sodass man dort auch Workshops machen kann mit anschließenden Präsentationen. Wir haben noch andere Räume, wir haben Gruppenarbeitsräume, wir stellen jetzt auch Räume für so studentische Gruppen zwischen 6 bis 10 Personen zur Verfügung, die dann einfach, dass man einen Raum hat, den man abschließen kann und durchgehend Projekte machen kann, bei denen man sich mit verschiedenen Projektpartnern trifft. Wir bieten Workshops an in diesen Räumlichkeiten, zum Beispiel zu Blender. Wir stellen dort unsere neuen Geräte vor, wie man mit den Geräten umgeht. Wir haben Kurse. Unter anderem haben wir auch einen Blender-Kurs, den hat der Nors gestern schon vorgestellt, ist gerade nicht hier. Dann haben wir verschiedene Summer Schools, die bei uns gemacht werden, und Winter Schools und Spring Schools und welche Jahreszeit auch immer gerade ist. Dort sind dann mal die Architektur, mal die Fakultät Wissensarchitektur ist bei uns zu Gast, mal ist das technische Design bei uns zu Gast. Das sind auch unsere Kooperationspartner. Ja, und wir machen, das hatte ich auch eingangs erwähnt, fachliche Beratung, was in der Wissensbar organisiert ist. Wer es also nicht kennt in der SLUB, man kann ja Expertentermine buchen, wenn man irgendwie Fragen hat, wie man irgendetwas schreiben soll oder wie man jetzt Geräte benutzt, dann kann man über diese Wissensbar Beratung buchen. Wie muss ich mein Modell aufbauen? Muss ich da wie beachten? Und Ziel des Ganzen ist es, dass die Nutzerinnen und Nutzer selbstständig die Technik bedienen dürfen, also ein Do-it-yourself-Betrieb gemacht wird. Ja, hier jetzt mal ein kurzer Durchgang durch unsere ganzen Geräte. Wir haben also hier 3D-Kunststoffdrucker, das sind Ultimaker, da kommen jetzt auch noch mehr dazu. Wie gesagt, das blendet hier ein bisschen. Die Folien sind ja dann auch später mal online. Dann haben wir hier noch ein anderes Bild von den Ultimakern. Dann haben wir einen Gipsdrucker. Mit dem kann man dann eben auch nochmal andere Arten von Modellen machen. Dann, ja, hier haben wir einen Styroporkutter. Den sieht man hier hinten im Hintergrund. Das große schwarze Ding. Man hat zwei Achsen, die jeweils unabhängig voneinander gesteuert sind. Man kann auch 3D-Schnitte machen, Flugzeugflügel oder so schneiden. Das ist ein relativ interessantes Gerät. Als nächstes haben wir hier den Lasercutter. Das ist vermutlich mit unser meistgenutztes Gerät, weil ja, als Einzugsgebiet haben wir die Architekturstudierenden bei uns und die müssen ganz schön viele Modelle bauen. Neben diesen Fertigungsmöglichkeiten haben wir auch einen Elektronikarbeitsplatz jetzt neu eingerichtet mit Lötkolben, mit Heißluftlötstation, mit ja, Abluft. Auch das ist ja wichtig. Wir müssen auf die Gesundheit achten und der wird jetzt vermutlich nach und nach immer weiter wachsen. Oszilloskop und Labornetzteil haben wir auch da. Also wenn man jetzt mal was löten muss, kann man dort auch zu uns kommen. Wir haben ja, Geräte zur Kunststoffbearbeitung da, hier im Vordergrund. Das ist eine Tiefziehmaschine. Da kann man also Dinge Vakuum umformen und dann hier im Hintergrund haben wir einmal eine Kunststoffbiegemaschine. Am Ende sind das heiße Drähte, die Kunststoff erwärmen können und den kann man dann hinten in der ganz im Hintergrund stehenden am Winkelanschlag dann auch in bestimmte Winkel biegen. Ja. Neben dem haben wir ein paar Bücher, auch die gibt es bei uns im Makerspace, über Fertigungstechniken, über Rapid Prototyping, eben ja praxisbezogen. Und jede Menge Werkbänke, Kleinwerkzeuge, Bohrmaschine, Handgerät, also Schleifband, Blechhebel, Schere, alles Mögliche, was man jetzt vielleicht nicht so direkt zu Hause hat, was man auch mal braucht, wenn man irgendwie was baut, um das dann nachzubearbeiten. Und muss ich ja einmal die eine Spickzette gucken. So. Als letztes, das ist auch ein wichtiger Punkt, wir machen nicht nur hardwaremäßige Bearbeitung bei uns möglich, sondern wir haben auch ein bisschen Software da, und zwar vor allem dort mit dem Schwerpunkt auf Virtual Reality und Gestenerkennung. Das ist dann hier unten in der Ecke unser Lehrmittelschrank, da sind Oculus Rift drin, es sind hier so Mio-Armbänder, es sind Halterungen für so Handys, um sich eine günstige 3D-Brille zu machen, Lego-Technik-Sets, was alles hier benutzt wird dann bei uns. Laptops haben wir auch zur Verfügung, sodass man dann die Geräte, die man sich ausleiht, auch direkt nutzen kann. Ja, und nach so viel Theorie ist natürlich dann auch die Sache, ja, selber mal was machen. Hier haben also mal hier auf der rechten Seite, da haben zwei, ja, die wollen eben eine Rakete bauen und haben da ein paar Teile mal angefangen zu lasern. Das ist jetzt noch ein ziemlich frühes Stadion. Die kamen dann später auch noch mit dem Antrieb noch mit dabei und haben das noch alles angebaut. Und auf der linken Seite hier sieht man ein kleines Brettspiel, was gebaut wurde. War also eine Vorlage vorhanden und so. Das ist schön. Wie kann man das nachbauen? Und da wurde dann mal ein Design entwickelt. Ja. Selber machen, was muss man mitbringen? Ja, die Einstiegshürden sind relativ gering bei uns. Man braucht lediglich eine SLUB-Mitgliedschaft. Das können alle Leute ab 14 Jahren werden, SLUB-Mitglieder. Dann gibt es bei uns eine Arbeitsschutzunterweisung. Dort führen wir die Leute einmal rum, zeigen denen alle Geräte und erklären denen ganz kurz so arbeitsschutzrelevante Dinge, sodass die Leute dann bei uns selbstständig diese Geräte nutzen und bearbeiten können. Für einige Geräte, für diese großen Geräte wie den Lasercutter und den Kunststoffdrucker, haben wir dann die Geräteführerscheine. Das sind eben Kurse. Wenn man die mitgemacht hat, kann man danach auch alleine an die Geräte dran. So, ja, dann haben wir Angebote. Wir haben neben den eingangs erwähnten Kursen und Veranstaltungen haben wir feste Termine, die man dann eben buchen kann, Gerätelaufzeiten, also man sagt irgendwie, ich brauche jetzt einen Termin, eine Stunde am Lasercutter. Da kann man also buchen und hat garantierte Zeit. Und dann gibt es die offene Werkstatt, das ist ein bisschen unterschwelligeres Angebot. Dort kann man also ohne Voranmeldungen hinkommen und dann direkt bei uns vor Ort Termine machen. Da gibt es dann die Einschränkung, dass die Laserzeit auf 10 Minuten begrenzt ist und wir außer Lasern auch nur Beratungen machen, weil man das sonst parallel nicht alles handeln kann. Ja, was muss man sonst noch mitbringen? Nun, für die Materialien gilt, selber mitbringen, außer für den 3D-Druck. Und das war's dann aber auch. Bisschen Wissen, Kreativität und die richtigen Fragen. Und jetzt habe ich einfach noch mal ein paar Impressionen, was die Leute so bei uns gemacht haben. Man sieht hier mal Pumpenmodelle im Vergleich. Das eine, das kleine Pumpenmodell hat die gleiche Leistung wie die große Pumpe, die daneben liegt. Und die kleine Pumpe, die ist aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine SiO2-Pumpe. Und das ist eben dann eine herkömmliche Pumpe. Dort wurden einfach mal Größenvergleiche demonstriert und das wurde dann als Demonstrator mit auf eine Messe genommen. Also nicht als Demonstrator, aber als Anschauungsobjekt. Dann haben wir hier oben, das kommt aus der Archäologie. Dort hat das Landesamt für Archäologie Minzfunde gehabt und das ist jetzt eine Perlenkette oder eine Perle und dort wurde dann einfach auch mal eine Vergrößerung gedruckt, damit die Leute das mal in die Hand nehmen können, einfach auch mal die Details sehen, die da so ja, früher möglich waren. Das Ganze ist dann eingebettet in Erklärungen von denen und so kann man dann auch wieder so einen die Archäologie auch wieder spannender machen, indem die Objekte, die dort ausgestellt werden, auch wieder erfahrbarer und greifbarer werden. Weiter unten hier in der Ecke, da stehe ich halb davor. Das ist eigentlich eine Kugel, da sieht man auch, dass der Bildschirmradius hier unten stimmt. Egal, das ist von einem Kurs, die haben machen 3D-Modellierung und dort ist es dann ganz oft auch so, dass die Modelle anschließend bei uns dann gedruckt werden. Ja, so, dann haben wir hier oben in der Ecke, das hat eine ehemalige SAK-Kraft bei uns gemacht. Man sieht also ein Modell, das ist eine Kirche, das Weiße, und davon einfach mal verschiedene Baustadien auch in unterschiedlichen Materialien umgesetzt. So, man hat den Lasercutter da vorne, das Modell wurde dann tiefgezogen, dadurch ist das dahinter stehende rote Modell entstanden und das Ganze wurde dann auch nochmal 3D gedruckt und das ist dann das weiße Modell. Und das finde ich immer so ganz schön, da sieht man so an verschiedenen Sachen einfach auch mal ja, verschiedene Fertigungsverfahren und dann auch gleichzeitig Vor- und Nachteile. Ne? Während sich hier, wenn man einmal die Form hat, dann das rote Teil sehr, sehr einfach reproduzieren lässt, ja, dauert so ein 3D-Druck hier vorne sehr, sehr lange. Gleichzeitig können natürlich im 3D-Druck ganz andere Details abgebildet werden, als dann durch so ein einfaches lasergecuttetes Modell, aus dem man die Tiefziehform erstellt, gemacht werden kann. Ja, hier vorne in der Ecke, da unterhalten wir uns gerade angeregt über hier diesen 3D-Drucker. Den haben die beiden jetzt Studenten, die hier vorne sitzen, gebaut und bei einem Wettbewerb Jugend forscht eingereicht, waren damit auch ziemlich erfolgreich, den zweiten Platz gemacht. Und darum geht es darum, einfach einen 3D-Drucker für Schulen zu entwickeln, den Schüler einfach auf- und zusammenbauen können. Also der Hintergrund ist so ein bisschen, wenn man nur die Geräte vor sich stehen hat, lernt man damit nicht umzugehen, sondern das eigentliche Verständnis für die Geräte und für die Technik kommt durch selber machen, durch selber aufbauen. Und genau, da beraten wir gerade fleißig über diese Drucker. Da wird es demnächst auch Workshops geben. Wer da also irgendwie mal interessiert ist, das vielleicht dann auch mal selber in die Schule zu bringen, der kann sich da ruhig bei uns melden. Ja, wie kommt das ganze Makerspace eigentlich so an? Nun, die Nutzerinnenzahlen, und das ist sehr erfreulich, die steigen kontinuierlich. Das Angebot wird sehr, sehr gut wahrgenommen. Wir merken auch, dass immer mehr Lehrveranstaltungen auf unsere Räumlichkeiten zugreifen und die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, also die 3D-Drucker zu nutzen und einfach auch diese kreative Arbeitsatmosphäre zu haben. Regelmäßige Veranstaltungen wurden etabliert, das Blender-Tutorium bzw. den Stammtisch, das kommt ja auch immer wieder, aber das ist eine festlaufende Veranstaltung, die auch sehr gut besucht ist. Wir haben ein monatliches Meetup, wie zu wechselnden Themen, wie gesagt, wo wir mal Software vorstellen, neue Geräte vorstellen, Arbeitstechniken vorstellen. Dann haben wir jetzt dieses Semester auch ganz neu die Smart Academy, die ist zusammen mit dem Fraunhofer Institut ins Leben gerufen worden. Das Fraunhofer Institut stellt uns dort Koffer zur Verfügung mit sogenannten smarten Materialien. Also es geht dort um Formgedächtnislegierungen und Ziel der Teilnehmer soll es sein, daraus ja, etwas Gutes zu entwickeln, also einen Prototypen zu entwickeln, der irgendwas Gutes kann. Was genau rauskommt, wissen wir noch nicht, deshalb kann ich das auch jetzt noch nicht vorweggreifen und muss da vage bleiben. Und das zeigt eigentlich auch sehr gut so diese Einbindung von ja, externen Partnern, was dadurch dann bei uns möglich ist. So, und dann können eben Dinge entwickelt werden und direkt auf unserem Lasercutter wieder gelasert werden und so wirklich gut Prototypen erstellt werden. Ja, ansonsten haben wir die Kursangebote von den Geräteführerscheinen. Das werden ja, nicht täglich mehr, aber monatlich mehr. Lasercutter und Kunststoffdrucker gibt es dort momentan. Der Styroporcutter und der Elektronikarbeitsplatz werden folgen. Wir veröffentlichen die ganzen Kurse als Open Educational Resources. Das heißt, es steht unter freien Lizenzen zur Verfügung, zur Nachnutzung in anderen Makerspaces, in anderen Einrichtungen, vielleicht in anderen Bibliotheken und Universitäten. Ja, Angebote in Lehrveranstaltungen einbinden, Kurse geben für Lehrveranstaltungen, die sich zum Beispiel mit der 3D-Modellierung beschäftigen, dass man dort den Leuten von vornherein sagt, worauf sie dann hardware-seitig achten müssen. Also da nicht so sehr die Einführung in die Programme geben, sondern eher so Designparameter mitgeben und erklären. Ja, Unterstützung von wissenschaftlichen Arbeiten. Es wurden also schon bei uns Konzepte zur Vermittlung dieser Geräteführerscheine erstellt und miteinander verglichen. Und wir unterstützen bei Projekten wie dem eben vorgestellten 3D-Drucker für die Schulen. Ja, was sind unsere weiteren Ziele und Herausforderungen nun? Wir wollen weitere Bibliotheksbereiche einbinden. So wurde schon damit angefangen, das Tonstudio. Die Slope ist ja breit gefächert und dann gibt es eine Abteilung, die macht Ton und Video und dort wurde ein Carrel eingerichtet mit entsprechender Technik, sodass man dort selber seine Podcasts aufnehmen kann, Videocasts aufnehmen kann. Wir werden die Räumlichkeiten umbauen und erweitern. Es sind immer mehr Maschinen, die Platz finden müssen, immer mehr Anforderungen an die Räume, die gestellt werden. Man muss bedenken, dass der Raum, wo wir ursprünglich oder wo wir momentan drinne sind, nicht als Werkstatt ausgelegt ist, sondern wir das einfach als Werkstatt nutzen und dort die entsprechenden ja, Schritte dann zu machen, brandschutztechnische Sachen und so weiter weiter zu verbessern, müssen wir eben massiv die Infrastruktur ausbauen. Auch um dann eben neue Serviceangebote und so weiter den Leuten anbieten zu können. Ja, die weitere Verbesserung, Vernetzung in die Makerszene und die Wissenslandschaft an der TU Dresden ist natürlich auch wichtig. Also vielleicht mit welchen Fakultäten und können wir zusammenarbeiten, die jetzt nicht direkt vielleicht ingenieurswissenschaftliche Hintergründe haben, sondern vielleicht auch Philosophie oder ähnliches. Gibt es immer sehr interessante Projekte von der Wissensarchitektur, die sich oft damit beschäftigen, bionische Mechanismen in der Architektur weiter verwenden zu können, also vielleicht irgendwelche Dächer, die auf und zu gehen, je nach Sonneneinstrahlung und sowas. Und da hat man, wie gesagt, bei uns diesen kreativen Raum. Ja, Verbesserung Workflows, das ist so, wenn man im Hintergrund arbeitet, dann immer ganz interessant. So, wie können wir mit mehr Nutzern zurechtkommen? Wie können wir Terminanfragen besser verwalten? Wie können wir auch die Daten, die anfallen, vielleicht nutzbar und zugänglich machen? Und natürlich ein Ziel ist es auch, dass ihr alle vorbeikommt und das auch nutzt und kennenlernt. Und deshalb habe ich ja heute auch diesen Vortrag hier gemacht. Ja, hier noch die Kontaktmöglichkeiten. Also wir haben eine E-Mail-Adresse, dann haben wir eine Homepage. Man kann sich die Geräte angucken unter der vorletzten URL und man kann auch Wissensbar-Termine buchen. Da kann man dann einfach mal draufklicken und schauen, was passiert. Ja, da bin ich jetzt schon schneller durch als geplant. Da ich später angefangen habe als geplant, passt es hoffentlich dann insgesamt wieder von meiner Vortragszeit und stehe jetzt offen für Fragen. Wenn da also noch irgendwie was ist, einfach losschießen.
Fragen, Anmerkungen?
Ja, ich würde die sonst wiederholen, aber.
Danke. Vielen Dank für deinen Vortrag. Wie finanziert ihr euch und was nehmt ihr von den Gästen für welche Leistungen?
Ja, wir sind finanziert über die SLUB, sprich öffentliche Gelder, Steuergelder bei der Arbeit. Und ich mache mal hier wieder, ist egal. Was wir von den Nutzern nehmen, ist ein bisschen unterschiedlich. Grob orientieren wir uns an den Preisen von dem Labor, wo die Geräte früher drin standen. Das war also von einem Professor gemacht. Das kostet der Lasercutter für 20 Minuten 10 Euro, der Kunststoffdrucker für 20 Minuten 10 Cent und der Gipsdrucker für 20 Minuten 1 Euro. Die Preise sind jetzt nicht auf Wirtschaftlichkeit oder so orientiert, sondern dort geht es eher so ein bisschen auch um Nachfragen zu regeln und einfach auch so ein bisschen Gefühl zu vermitteln, dass diese ganzen Geräte eben auch was kosten.
Was habt ihr denn für Öffnungszeiten, die auch für die nicht-studentische Bevölkerung kompatibel sind?
Ja, wir haben Vormittagsöffnungszeiten, die sind von 9 bis 12 Uhr, also wenn man vielleicht später auf Arbeit muss, das kann man dann noch machen. Und dann haben wir Nachmittagsöffnungszeiten oder Spätnachmittagsöffnungszeiten, die gehen dann von 16 bis 20 Uhr. Und wir haben auch eine Samstagsöffnungszeit und die ist von 13 bis 16 Uhr. Okay, dann bedanke ich mich. Ihr könnt mich nachher auch noch ansprechen. Ich bin noch ein bisschen auf der Veranstaltung, wenn es irgendwie mal Gespräche unter zwei Augen oder so braucht.